Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Polizei ist mit einer bundesweiten Razzia gegen salafistische Gruppen vorgegangen. Die Salafisten sind radikale Anhänger des Islam und in Deutschland eine Minderheit unter den Muslimen. Einige von ihnen haben immer wieder zu Gewalt aufgerufen. Bei den Durchsuchungen stellte die Polizei Computer und Dokumente sicher. Eine Vereinigung in Nordrhein-Westfalen wurde verboten, gegen weitere wird ermittelt. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne gab es nicht.
Früh um 6 Uhr begannen die Razzien. Die Polizei durchsuchte 82 Wohnungen, Vereinslokale und Gebetsräume. In Solingen richtete sich die Aktion gegen die Vereinigung Milatu Ibrahim. Sie wurde vom Innenminister verboten.
Gerade wenn man sich anschaut, die Umtriebe der verbotenen Organisation in Solingen, dann stellt man fest, dass hier in aggressiver Weise Hass und Gewalt gepredigt wird gegen andere Religionsgemeinschaften, gegen andere Völker. Es werden Menschen bedroht, unter Druck gesetzt.
Bekannt wurden die Salafisten zuletzt durch Koranverteilaktionen. Sie treten ein für einen ursprünglichen radikalen Islam, lassen nur die Scharia, das islamische Recht, gelten, lehnen die Demokratie ab. Knapp die Hälfte der rund 4000 Salafisten in Deutschland gilt als gewaltbejahend. Auf einer Kundgebung Anfang Mai in Bonn griffen Salafisten gezielt und mit Messern Polizisten an. Aktiv sind Salafisten im Internet. Hier ein Aufruf zum Mord an Mitgliedern der Pro-NRW-Partei und an Journalisten. Die Behörden befürchten, dass damit Einzeltäter radikalisiert werden.
Kennzeichnend für die salafistische Szene ist, dass sie rasch wächst, dass sie stark untereinander vernetzt ist, dass sie außerordentlich gut kommuniziert übers Internet, dass sie sich abschottet gegenüber anderen muslimischen friedlichen Gemeinden.
Gegen zwei weitere Gruppen wurden Ermittlungen mit dem Ziel eines Verbotes eingeleitet. Es geht um die Frankfurter Vereinigung Dawa und eine Gruppe, die sich die wahre Religion nennt. Salafisten sind nur locker in Netzwerken organisiert. Klassische Vereinsverbote helfen da nur bedingt. Aber der Staat hat heute ein Zeichen gesetzt, dass man Hass- und Gewaltpropaganda nicht weiter tolerieren wird.
Weitere Hintergrundinformationen über die Ziele und die Aktivitäten der Salafisten in Deutschland finden Sie auf tagesschau.de. Der Übergang zur Demokratie in Ägypten kommt ins Stocken. Das Parlament, das sich erst Anfang des Jahres konstituiert hatte, muss wieder aufgelöst werden. Das geht aus einem Urteil des obersten Verfassungsgerichtes hervor. Die Richter erklärten die Wahl für ungültig. Zugleich fällte das Gericht ein Urteil zur Stichwahl um das Präsidentenamt in 2 Tagen. Es räumte die letzte Hürde für den Kandidaten Shafik aus dem Weg. Er ist ein früherer Gefolgsmann des gestürzten Machthabers Mubarak.
Das ägyptische Verfassungsgericht hat heute die Uhren zurückgedreht. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit erklärten die Richter das Gesetz zur Parlamentswahl teilweise für verfassungswidrig. Ein Drittel der Parlamentssitze sind nach ihrer Ansicht illegal vergeben worden. Eigentlich waren sie unabhängigen Kandidaten ohne Parteibuch vorbehalten. Doch die Parteien hatten sich auch diese Plätze gesichert. Besonders hatten davon die Moslembrüder profitiert. Das war illegal, urteilte jetzt das Gericht, und deshalb müssen die Wahlen vermutlich wiederholt werden. Der regierende Militärrat unter General Tantawi muss die Parlamentsauflösung nun umsetzen, ein Schritt, der in seinem Interesse liegt. Denn die Übermacht der Muslimbrüder war ihm ein Dorn im Auge. Ägypten droht spätestens seit heute, befürchten Beobachter, wieder in autokratische Strukturen zu verfallen. Die Ägypter werden, da bin ich mir sicher, gegen dieses Gerichtsurteil angehen und sie werden kämpfen gegen die einsetzende Konterrevolution. Zweites Urteil, die Kandidatur des umstrittenen Kandidaten Ahmed Shafik für die am Wochenende bevorstehenden Parlamentswahlen haben die Verfassungsrichter bestätigt. Mit Shafik wird nun ein Vertreter des alten Regimes gegen den Kandidaten der Moslembrüder antreten, den wenig charismatischen Mohamed Mursi.
2 Fragen stellen sich heute und beide treffen die junge ägyptische Demokratie ins Mark. Zum einen, auf wen eigentlich soll der neue Präsident seinen Eid schwören? Die neue Verfassung existiert noch nicht und das Parlament bald nicht mehr. Und zum anderen, wird der regierende Militärrat tatsächlich in 2 Wochen seine Macht abgeben? Die heutigen Ereignisse lassen daran zweifeln. Dann jedenfalls droht Ägypten eine neue Welle der Gewalt.
Die syrische Führung droht ihren Gegnern jetzt offenbar mit einer Militäroffensive. Regierungsnahe Medien melden, die Aufständischen hätten 24 Stunden Zeit, um ihre Waffen niederzulegen. Die Opposition vermutet, dass ihre Anhänger, häufig sunnitische Araber, gezielt aus bestimmten Wohngegenden vertrieben werden sollen. Unserem Korrespondenten Jörg Armbruster ist es gelungen, gemeinsam mit UN-Beobachtern Al-Hafa zu erreichen. Ein Ort, der gerade erst von Regierungstruppen zurückerobert wurde und in dem die Mehrheit der Einwohner Sunniten waren.
Schon weit vor der Stadt sehen wir die Zerstörungen des Krieges, der hier bis vor 2 Tagen getobt hatte. Sie lassen uns ahnen, was die Bewohner von Al-Hafa in den letzten Wochen mitgemacht haben. Einige Häuser brennen noch, das kleine Städtchen wie ausgestorben. Bewaffnete der syrischen Staatssicherheit begleiten unseren Konvoi zum Schutz, wie sie sagen, aber wohl auch zur Bewachung. Kaum einem Menschen begegnen wir, dennoch sichern die Soldaten, als könne jederzeit der Krieg neu ausbrechen. Sie trauen dem Frieden nicht. Das örtliche Parteigebäude niedergebrannt, das dürften die Rebellenkämpfer gemacht haben, die die Stadt eine Woche lang besetzt hatten. Vor unserer Ankunft wurde dieser verbrannte Schreibtisch noch schnell mit einem Assad-Bild dekoriert. Die Bewohner dieser Häuser sind erst vor wenigen Tagen geflohen, Hals über Kopf, wohl um sich als Sunniten vor Assads Rache zu retten.
Bewohner haben wir hier keine getroffen. Wir wissen nicht, ob sie in die Türkei geflohen sind oder sich hier in der Stadt noch verstecken. Die Freie Syrische Armee hat jedenfalls, bevor sie die Stadt verlassen hat, behauptet, es könnte hier zu einem Massaker kommen. Solche Spuren haben wir hier nicht gefunden.
Die meisten Geschäfte niedergebrannt und geplündert, ganze Straßenzüge zerstört. Wer für die Plünderungen verantwortlich ist, die Armee oder die geflohenen Rebellen, können wir nicht feststellen. Dieser Ladenbesitzer behauptet, die Terroristen, die hätten alles zerstört. Immerhin hätten sie sein Geschäft nicht niedergebrannt, wie sie es bei anderen getan haben. Vielleicht die Wahrheit, vielleicht Schutzbehauptung aus Angst vor der Armee im Dorf. Doch ein Großteil der Zerstörungen hat wohl die zu verantworten. Spuren schwerer Waffen überall. Mit Hubschraubern und Panzern hatten sie Al-Hafa bombardiert. Inzwischen fast schon Alltag in Assad-Syrien.
Für das Euro-Krisenland Spanien ist es noch schwieriger geworden, sich an den Finanzmärkten Geld zu leihen. Die Zinsen, die Madrid für Staatsanleihen zahlen muss, stiegen auf Rekordhöhe. Zuvor hatte Moody's, eine der großen US-Ratingagenturen, erneut Spaniens Kreditwürdigkeit herabgestuft. Und zwar gerade, weil Madrid wegen seiner maroden Banken unter den Euro-Rettungsschirm geht. Das Land rutsche damit noch tiefer in die Schulden, so Moody's, weil es für die Milliardenhilfen gerade stehen müsse. Die Bundesregierung bemüht sich weiter, die nötigen Mehrheiten für den Fiskalpakt zusammenzubringen. Kanzlerin Merkel stimmte sich heute mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Bedingungen ab. Wie der Bundestag muss auch der Bundesrat mit 2/3 Mehrheit Ja sagen zu dem Vertrag, der EU-weit für mehr Haushaltsdisziplin sorgen soll. Das Ringen zwischen Regierung und Opposition war zuvor auch im Bundestag deutlich geworden, als die Kanzlerin dort ihre Positionen für den G20-Gipfel in Mexiko absteckte.
Wenn Angela Merkel am Wochenende zum Treffen der 20 wichtigsten Industrienationen fliegt, wird sie keine Überraschung im Gepäck haben. Die Bundesregierung bleibt trotz internationalem Druck dabei. Geldstabilität hat Vorrang vor kostspieligen Wachstumsprogrammen.
Alle Mittel, alle Maßnahmen, alle Pakete wären am Ende Schall und Rauch, wenn klar werden sollte, dass sie über Deutschlands Kräfte gehen.
Deshalb drängt sie auch auf eine europaweite Schuldenbremse, ein wichtiger Bestandteil des Fiskalpakts. Auch SPD und Grüne sind im Prinzip dafür, nur die Linkspartei wettert.
Merken Sie denn das nicht, Frau Bundeskanzlerin? Ihre Europapolitik wird in Europa abgewählt. Sie nehmen es einfach nicht zur Kenntnis.
Die Verhandlungen laufen zwar noch, aber die nötige Mehrheit im Bundestag ist so gut wie sicher. Anschließend trifft sich die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Auch die Länder müssen zu 2/3 zustimmen, stellen aber noch Bedingungen.
Wir haben uns bekannt zur Schuldenbremse, aber das darf jetzt nicht durch den Fiskalpakt, durch die Hintertür für die Länder am Ende eine unlösbare Situation werden.
Im Gegensatz zum Bund haben wir keine eigenen Steuererhebungsrechte. Deswegen müssen wir darauf schauen, dass zum Beispiel unsere Gemeinden, die ja damit einbezogen sind, in die Lage versetzt werden, auch ihre Aufgaben zu erfüllen.
Nach dem Gespräch kann Angela Merkel noch keine Einigung vermelden, aber
der Geist ist so, dass wir hier auch eine Einigung finden wollen, denn es gibt eine allgemeine Überzeugung, dass der Fiskalvertrag ein wichtiger Baustein für eine zukünftige Architektur der Europäischen Union ist.
Bereits heute Abend wird weiter verhandelt. Die Abstimmung über den Fiskalpakt soll in 2 Wochen stattfinden, nacheinander in Bundestag und Bundesrat.
Im Streit zwischen EU-Regierungen und Europaparlament über Grenzkontrollen im Schengen-Raum verhärten sich die Fronten. Das Parlament wird jetzt mehrere Gesetzgebungsverfahren blockieren, wie die Vorsitzenden aller Fraktionen heute einvernehmlich beschlossen haben. Die Parlamentarier sehen sich von den nationalen Regierungen ausgehebelt. Diese wollen sich vorbehalten, selbst über die kurzfristige Wiedereinführung von Grenzkontrollen zu entscheiden. Normalerweise gilt zwischen den 26 Mitgliedstaaten des Schengen-Abkommens Reisefreiheit. Zum Auftakt ihrer ersten Europareise seit 24 Jahren hat Myanmar Oppositionsführerin Suu Kyi dafür geworben, stärker in ihrem Land zu investieren. Es gehe darum, die demokratische Entwicklung in Myanmar zu unterstützen, sagte sie auf einer Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf. Am Samstag nimmt Suu Kyi in Oslo den Friedensnobelpreis entgegen, der ihr 1991 verliehen worden war. Weitere Stationen ihrer Reise sind Frankreich, Irland und Großbritannien. Das Nokia-Werk in Ulm wird Ende September geschlossen. Betroffen sind 730 Mitarbeiter. Die Maßnahme ist Teil eines umfangreichen Sanierungskonzeptes, das dem Handyhersteller aus der Krise helfen soll. Im vergangenen Quartal hatte Nokia fast 1 Milliarde Euro Verlust gemacht. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 30% zurück. Weltweit will der finnische Konzern 10.000 Stellen streichen. Nach dem 2:1-Sieg gestern gegen die Niederlande hat die deutsche Fußballnationalmannschaft gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Heute trainierten die Spieler bereits für das Spiel gegen den letzten Gruppengegner Dänemark am Sonntag.
Der Bundestrainer steht im Regen. Ein Bild, das aber nur einen wettertechnischen Hintergrund hat. Diejenigen, die gestern lediglich kurz oder gar nicht spielten, übten heute. Die anderen hatten entweder mediale Verpflichtungen oder regenerierten im Hotel. Die Nacht war schließlich kurz gewesen.
Ja, man ist ja noch ein bisschen müde. Aber wir haben es geschafft, den zweiten Schritt zu machen. Das war ganz wichtig. Jetzt gilt es aber auch trotzdem, dran zu bleiben und auch gegen Dänemark zu gewinnen.
Die listigen Deutschen werden es schon schaffen. Zumindest dann, wenn sie so auftreten wie in Kharkiv. Besonders bemerkenswert waren dabei nicht nur die beiden Tore von Mario Gomez, sondern vor allem der technische Aspekt beim Führungstreffer. Das hatten die wenigsten dem Angreifer zugetraut.
Ich konnte mich erst gar nicht so freuen über das Tor, weil ich so geschockt war über die Aktion von Mario, weil ich es noch nie gesehen habe, dass er den Ball so mitgenommen hat.
Ob Joachim Löw seine Erfolgself am Sonntag gegen Dänemark wenn möglich so belassen oder auf der einen oder anderen Position umbesetzen wird, ist völlig offen. Lars Bender könnte beispielsweise die erste Alternative für den gesperrten Boateng sein. Klose steht als Ersatz für Gomez ebenfalls bereit. Sicher ist, für den Viertelfinaleinzug reicht der DFB-Auswahl ein Punkt.
Nach dem ersten Spiel des heutigen Tages in der Gruppe C muss Italien um den Einzug ins Viertelfinale bangen. In Posen kam die Mannschaft gegen Kroatien nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 15. Juni.
Ein Tief zieht Richtung Großbritannien, gleichzeitig dehnt sich hoher Luftdruck vom Mittelmeerraum nordostwärts aus. Dazwischen strömt deutlich wärmere Luft in die Südosthälfte, die von dem hohen Luftdruck profitiert. Die übrigen Landesteile haben es mit Ausläufern des Tiefs zu tun. Die Nacht verläuft meist trocken. Am Tag ist es im Süden bis zum Nachmittag auch im Osten freundlich. Südlich der Donau viel Sonne, sonst neben Sonne dichte Wolken. Von Westen kommen Regen, Schauer und Gewitter auf. Den meisten Regen bekommt der Nordwesten ab. Abseits der Schauer und Gewitter weht der Wind schwach bis mäßig. In der Nacht 13 Grad am Niederrhein und 3 Grad im äußersten Norden. Am Tag 17 Grad auf Sylt und bis 29 Grad am Bodensee. Am Samstag in der Südosthälfte viel Sonne, ab dem Nachmittag dort örtlich heftige Schauer und Gewitter. In der Nordwesthälfte insgesamt wechselhaftes Wetter. Am Sonntag im Norden und Nordwesten einzelne Schauer, sonst ist es meist freundlich. Am Montag vor allem in der Südosthälfte Sonne, daneben aber auch teilweise heftige Gewitterschauer.
Gegen 21.35 Uhr begrüßt sie Tom Buro in der Halbzeitpause der Partie Spanien gegen Irland zu einer Kurzausgabe der Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.